In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Jesaja kommen wir heute zu Kapitel 11. Auf dem Skript ganz am Schluss haben wir, wie gewohnt, die Übersicht, der Aufbau des Buches. Und da sehen wir, dass die Kapitel 1 bis 12 eine Einheit bilden. Es ist Gottes Prophetie über Juda und Israel. Da schauen wir uns also jetzt den Schluss davon an. Noch Kapitel 11 und 12. Danach kommt ein neuer Abschnitt. Prophetie über die Heiden im Nahen Osten. Kapitel 13 bis 23. Und da werden wir uns heute mit den Kapiteln 13 bis 17 beschäftigen. Ich lese Kapitel 11 ab Vers 1. Das schließt genau an das an, was wir letztes Mal hatten. Da ging es in Kapitel 10 um die große Drangsalszeit, die über die Welt, über Israel kommen wird. Aber ein Überrest, haben wir gesehen, wird in Israel zur Umkehr kommen, wird sich bekehren und Gott wird ihn durch all diese Nöte hindurch in das Friedensreich des Messias führen. Der Messias kommt und wird Israel aus aller Bedrohung befreien und die Friedensherrschaft übernehmen. Und damit beginnt nun Kapitel 11, da wird der Messias, der Friedensfürst, vorgestellt. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen des Landes, Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Zunächst bis hierhin. Das ist der Messias. Und zwar wird er hier vorgestellt als ein Reis aus dem Stumpf Isais. Isai war der Vater von König David. Gott hatte diese Familie auserwählt als Königsfamilie nach seinen Ratschlüssen in Israel. Gott hat David versprochen, von ihm wird der Messias abstammen, der einmal in Frieden und Gerechtigkeit von Jerusalem aus über die ganze Welt herrschen wird. Aber wir wissen, die Söhne Davids, angefangen mit Salomo, Rehabiam und so weiter, gingen eigene Wege. Und so musste Gottes Zucht über die Dynastie von David kommen. Das führte zum Ende des Königtums und zur babylonischen Gefangenschaft. Im Jahr 586 vor Christus nahm das Königtum der Familie Davids ein Ende. Die Juden wurden nach Babylon deportiert. Es war also so, wie wenn man eben einen Baum abschlägt. Da bleibt nur noch ein Stumpf übrig. Und alle fragten sich, wie geht das jetzt mit der Verheißung Gottes? Der Messias soll doch aus dem Haus Davids kommen. Und Jesaja hat schon lange bevor das Königtum zum Ende kam, hat er gesagt, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Das Königtum wird zwar abgeschnitten, aber schließlich wird aus dieser Linie trotzdem der endzeitliche Herrscher hervorkommen. Wie ein Spross, der eben aus dem abgeschlagenen Baumstumpf herauswächst. Und dann wird er genannt, in der zweiten Verszeile, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das Wort Schössling ist auf Hebräisch Netzer. Und das hängt zusammen mit dem Städtenamen Nazareth. Nazareth heißt auf gut Deutsch Schösslingen oder Zweiglingen. Und unter diesem Namen war der Herr Jesus allgemein bekannt. Jesus der Nazaräer. In Sacharja 3, Vers 8 und 6, Vers 12, da wurde gesagt, der Messias wird einmal genannt werden, Spross. Das wird sein Name sein. Und hier haben wir eben diesen Namen wieder, Schössling aus seinen Wurzeln. Und zwar eben gerade das Wort Näzer. Und somit war das eben die Erfüllung, dass man Jesus überall nannte, Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazaräer. Das war eben Jesus genannt, der Spross, wie das ausdrücklich in Sacharja 3 und 6 gesagt wird. Und dann wird erklärt im Vers 2, der Messias wird gesalbt sein, nicht einfach mit Öl wie damals David, sondern mit dem Heiligen Geist. Und hier finden wir den Heiligen Geist beschrieben mit 7 Namen. Es fällt auf, zuerst der allgemeine Namen, der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Namen dazu, verbunden auch im Hebräischen mit dem Wort und, we. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und das stellt sprachlich eigentlich den 7-armigen Leuchter dar. Der 7-armige Leuchter, der ja ein Bild des Messias sein sollte, das Licht der Welt. Aber wir wissen, da gibt es den mittleren Hauptleuchter, der entspricht der Geist des Herrn. Und dann kommen immer 2 Arme gleichzeitig aus dem Hauptleuchter hervor, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und in allen Lampen war eben Olivenöl. Und wir wissen wahrscheinlich die meisten, dass Öl immer wieder in der Bibel ein Bild ist des Heiligen Geistes. Und so haben wir hier den Heiligen Geist in seiner vollkommenen Fülle und Vielfalt der Wirkungen. Das erklärt dann auch, warum in Offenbarung 1, 4 und 5 von dem Heiligen Geist gesprochen wird als von den 7 Geistern. Nicht wahr? Johannes sieht im Himmel die 7 Feuerfackeln, die vor dem Thron brennen. Offenbarung 4, das ist der himmlische 7-armige Leuchter von dem himmlischen originalen Tempel. Den gibt es ja im Himmel, Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Die Bundeslade im Himmel. Aber eben nach Offenbarung 4 auch die 7 Feuerfackeln, das ist der 7-armige Leuchter. Und dann wird erklärt, das sind die 7 Geister Gottes. Das heißt, das bedeutet die 7 Geister Gottes. Es gibt aber nach Epheser 4 nur einen Geist, einen Vater, ein Herr. Aber dieser Ausdruck, die 7 Geister Gottes, beschreibt eben nach Jesaja 11, Vers 2, den einen Heiligen Geist in seiner vollkommenen Fülle von Wirkungen. Und dann wird beschrieben in den Versen 3 und 4, wie der Herr Jesus dann als vollkommener König und gerechter Richter im tausendjährigen Reich regieren wird. Wichtig dann, Vers 4 am Schluss, mit dem Hauch seiner Lippen wird er den Gesetzlosen töten. Diese Stelle wird im Neuen Testament wieder aufgenommen. In 2 Thessalonicher 2 wird der Antichrist beschrieben, der kommen wird als der größte Verführer, der Mensch der Sünde, der Gesetzlose. Und dann heißt es, den der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Er wird ihn nicht einmal berühren. So greuelhaft ist der Antichrist, aber er wird ihn durch sein Wort vernichten, durch den Hauch seines Mundes. Dann Vers 6, und der Wolf wird bei dem Lamme weilen und der Panther bei dem Böcklein lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Natter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. Da keine Schlange. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Hier sehen wir das tausendjährige Reich als das, was Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 22 sagt, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Also im tausendjährigen Reich werden Zustände, die man nur im Paradies kannte, werden dann wieder hergestellt werden. Es wird also eine weitestgehende Verwandlung der Zustände auf dieser Erde geben. Also dann wird auch das ganze Problem mit Umweltzerstörung und Verschmutzung ein Ende finden. Aber ich muss sagen, eine weitgehende Wiederherstellung, wir haben gesehen, aber die wilden Tiere werden ganz zahm sein, aber am Ende des Buches Jesaja wird gesagt, die Schlange wird weiterhin auf dem Bauch kriechen. Also die Schlange wird ihre Beine nicht wieder zurückkriegen. Nur weitgehend wird der Fluch weggenommen werden. Nicht wahr? Nach dem Sündenfall hat Gott einen schöpferischen Fluch ausgesprochen und zur Schlange gesagt, so korrekt nach dem Hebräischen übersetzt, du bist mehr verflucht als alles Getier des Feldes. Verflucht wurde die ganze Schöpfung. Und darum all diese Mechanismen auch im Tierreich, von die zusammenhängen mit Fressen und Gefressen werden, waren nicht Zustände der vollkommenen Schöpfung in 1. Mose 1 und 2, sondern Folgen des Sündenfalles. Und im tausendjährigen Reich wird das weitestgehend wieder rückgängig gemacht werden. So wird also der Löwe wieder Stroh fressen. Das war kein Raubtier ursprünglich. Und das bedeutet natürlich auch körperliche Veränderungen. Dann muss natürlich auch wieder der Darm verändert werden, sodass er eben auf diese Art vegetarisch funktionieren kann. Und auch die Reißzähne werden dann nicht mehr nötig sein. Das sind alles, kann man sagen, Folgen dieses schöpferischen Fluches Gottes in 1. Mose 3. Übrigens bei den Riesenschlangen, Boa, sieht man ja noch heute die Ansätze von ursprünglichen Beinen. Ziemlich gegen Ende des Schwanzes befindet sich der Beckengürtel, also entsprechend unserem Beckengürtel. Und der ganze obere Hälfte ab dem Kopf, das ist ein Rückengrat mit Rippen. Also genau so, wie wir aufgebaut sind, nur ein bisschen länger. Und dann ganz unten kommt der Beckengürtel und dort sind die Ansätze von Beinen noch vorhanden. Die kann man, sogar bei der lebendigen Schlange kann man die abtasten als kleine Sporen. Aber würde man das Fleisch wegmachen, dann kommen wirklich die Knochen von den Beinansätzen ans Licht. Und genau dort sind die Geschlechtsteile. Also es ist wirklich anatomisch entsprechend aufgebaut. Das ist der Bereich, wo die Beine angesetzt sind beim Beckengürtel. Und da wird ausdrücklich gesagt, eben die Schlange wird nicht wiederhergestellt werden. Aber sie wird nicht mehr gefährlich sein, wie wir hier sehen. Und dieser heilige Berg, Vers 9, das ist der Tempelberg, der geografische Mittelpunkt der Anbetung des wahren Gottes sein wird. Dort wird der Hesekiel-Tempel, Hesekiel 40 bis 48, gebaut werden. Ein Prachtsbau, wie er dort beschrieben wird, mit einem äußeren Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und da werden die Nationen ständig hinkommen, um den Herrn dort anzubeten. Die ganze Welt wird voll sein der Erkenntnis Gottes. Heute leben wir in einer Welt voll von Finsternis und Erkenntnislosigkeit Gottes. Wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, wie das dann einmal sein wird. Und dann Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, welche dasteht als Panier der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Hier haben wir den Ausdruck an jenem Tag, Beyom. ist ein ganz typischer Ausdruck in der Prophetie. Der kommt so oft vor. Man nehme als Beispiel nur Sacharja 12 bis 14, Endzeitkapitel, und zähle mal durch, wie oft es ständig heißt, an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Das ist eine stehende Redewendung im Hebräischen, die bezeichnet jene Epoche. Jene Epoche des Endes, der Endzeit. Und dieser Ausdruck wird gebraucht für Zustände, die schon heute in Erfüllung gegangen sind und für Zustände des tausendjährigen Reiches. Wir müssen unsere Vorstellung vielleicht ein bisschen revidieren. Endzeit ist nicht nur das, was wir gerade jetzt erleben, sondern es umfasst dann darauf folgend das tausendjährige Reich. Das gehört zusammen. Die Epoche der Endzeit ist die Zeit, in der die Juden zurückkehren aus aller Welt, was ja begonnen hat 1882 mit der ersten Rückwanderungswelle, dann 1904 kam die zweite und so weiter. Aber das geht dann rüber über die große Drangsal nach der Entrückung der Gemeinde bis ins tausendjährige Reich. Und da sind wir im tausendjährigen Reich. Und es wird geschehen an jenem Tag, also in dieser Epoche der Endzeit. Der Wurzelspross Isais, das ist der Messias aus Vers 1, nach ihm werden die Völker, all diese Völker, die die Drangsalszeit überleben werden und ins tausendjährige Reich kommen werden, die werden nach ihm fragen. Auch das ist für uns heute noch etwas Unvorstellbares. Christus wird der Mittelpunkt dieser Welt sein. Alles wird sich nach ihm ausrichten. Und dann kommt Vers 11 und es wird geschehen an jenem Tag, wieder Beyom, in dieser Epoche des Endes und wenn dann der Messias kommt als Herrscher, als König der Welt. Und es wird geschehen an jedem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, loskaufen aus Assyrien und aus Ägypten und aus Patros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier oder eine Fahne erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Hier, wie gesagt, Gott wird seinen Arm zum zweiten Mal ausstrecken. Das erste Mal finden wir in 2. Mose 13 im Zusammenhang mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Damals unter Mose, im Jahr 1606 vor Christus, gemäß strenger biblischer Chronologie. Da hat Gott seinen Arm ausgestreckt und sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und ins verheißene Land gebracht. Und nun hier wird gesagt, in der Endzeit wird Gott zum zweiten Mal so in der Geschichte so mächtig eingreifen zugunsten Israels. Aber da wird er sie nicht nur loskaufen aus Ägypten, das auch, aber er wird sie loskaufen aus Assyrien, aus Äthiopien, aus Elam und so weiter. Nun könnte man als Bibelleser geneigt sein, aha, gut, das wird dann irgendwie am Anfang des tausendjährigen Reiches wird das erfolgen. Ich komme gleich darauf zurück im Zusammenhang mit einer kurzen PowerPoint-Präsentation. Aber gehen wir gleich weiter. In dieser Zeit werden also die Juden, werden die Israeliten gesammelt aus der ganzen Welt von den vier Enden der Erde. Nun, wir sind bereits heute Augenzeugen, wie ab 1882 bis heute 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern gesammelt worden sind in das Land der Väter. Da sehen wir, das hängt bereits mit unserer Zeit zusammen, aber diese Zeit führt dann hinüber ins tausendjährige Reich. Natürlich, dazwischen kommt die Entrückung, dann die große Drangsalszeit, die ist dann 3,5 Jahren und dann die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird weiter gesagt, und das ist alles zukünftig, Vers 13, und der Neid Ephraims wird weichen und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht beneiden und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Ich muss erklären, Ephraim ist ja ein Teil des Stammes Josef. Josef wurde ja gerechnet als 2 Stämme. Und Ephraim und Manasse. Aber nach dem Tod von Salomo, da hat sich ja das 12-stämmige Volk gespalten in das Nordreich und in das Südreich. Und von da an, zum Beispiel im Propheten Hosea, werden die 10 Stämme genannt Ephraim. Ephraim steht für die 10 Stämme. Und zwar, weil der erste König, Jerobeam, war aus dem Stamm Ephraim. Das war der führende Stamm. Und darum werden die 10 dann nominell Ephraim genannt. Und Juda umfasst dann eben die Stämme im Süden, Juda und Benjamin, und natürlich auch der Stamm Levi, der Priesterstamm. Aber nominell werden die genannt Juden, Juda. Und ist aber wichtig, wir wissen wahrscheinlich alle, dass die 10 Stämme im Jahr 722 vor Christus wegen ihrer Sünde durch die Assyrer deportiert wurden nach Assyrien, Nordirak. Und dann später in den Jahren 606 bis 582 vor Christus, da haben die Babylonier das Südreich Juda nach Babylon deportiert. Aber in der Zwischenzeit ist Wichtiges geschehen. Viele aus den 10 Stämmen sind noch in der Zeit der Könige übergelaufen nach Süden. Zum Beispiel 2. Chroniker 15 in der Zeit von König Asa. Die haben gesehen, der Herr ist mit denen im Süden. Dort ist der Tempel, dort ist der Ort, wo Gott inmitten seines Volkes wohnen möchte. Und da werden solche aus den 10 Stämmen erwähnt, die hinübergegangen sind. Auch später, noch bei Hiskia, 2. Chroniker 31, 32, dort sehen wir auch, wie Leute aus den verschiedenen, dort namentlich genannten Stämmen gekommen sind in den Süden. Und das hat dazu geführt, dass in Juda schließlich Leute aus allen 12 Stämmen beieinander waren. Und darum zur Zeit des Herrn Jesus. Die Juden, die aus Babylon zurückgekehrt waren, das waren die Juden zur Zeit des Herrn Jesus. Aber da gab es die Prophetin Hanna in Lukas 2, die war aus dem Stamm Aser, aus den 10 Stämmen. Und Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, will sagen in seinem Tempel. Und Jakobus, der seinen Brief schrieb an Messias bekennende Juden, schreibt ihn ausdrücklich den 12 Stämmen in der Zerstreuung seinen Gruß. Jakobus 1,1. Also die 12 Stämme waren da und die hatten auch ihre Geschlechtsregister in Jerusalem gelagert, aber im Jahr 70 haben die Römer dieses Archiv auch verbrannt mit der ganzen Stadt und dem Tempel. Und in den folgenden Jahrhunderten haben sich die Juden aus allen 12 Stämmen vermischt. Und nun sehen wir hier, in der Endzeit kommen sie zurück. Aus der ganzen Welt werden sie gesammelt, Vers 12. Aber dann wird es nicht mehr diesen Neid geben wie früher zwischen den 10 Stämmen und den 2 Stämmen. Diese Feindschaft wird es nicht mehr geben. Die werden ein Volk bilden. Also Vers 13 am Schluss. Ephraim wird Juda nicht beneiden und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Vers 14. Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen. Werden miteinander plündern die Söhne des Ostens. An Edom und Moab werden sie ihre Hand legen und die Kinder Ammon werden ihnen gehorsam sein. Hier wird von einer Eroberung des Philisterlandes im Westen gesprochen. Das ist eine noch zukünftige Eroberung des Gazastreifens. Der Gazastreifen wurde ja schon in den 1950er Jahren von Israel erobert, wegen des ständigen Terrorismus der Fedayin damals. Und dann hat man den Gazastreifen wieder zurückgegeben. Und im Sechstagekrieg hat man den wiedergeholt. Und jetzt so im Zug der Friedensverhandlungen wurde Gaza in die Autonomie entlassen. Aber hier wird gesagt, dass sie nochmals den Philistern auf die Schultern, übrigens Schultern, Ketef, ist im Hebräischen auch die Bezeichnung für Abhänge von Hügeln. Und das bezeichnet hier die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Also die werden dort fliegen, heißt es hier. Ist schon interessant, nicht wahr? Werden auf die Schultern fliegen, auf die Westabhänge der judäischen Berge und werden die Philister eben erobern im Westen. Übrigens, das Wort für Palästinenser ist eigentlich sprachlich das gleiche wie Philister. Über sprachliche Umwege. Aber im Arabischen hat man den Unterschied gar nicht. Also in der arabischen Bibel ist der Philistini der Philister und der Palästinenser ist genauso Philistini. Und weiter haben wir Edom, das ist das Gebiet von Südjordanien, Moab, Mitteljordanien und Ammon, Nordjordanien. Der Städtename Amman geht noch zurück auf Ammon. Das ist also Jordanien. Das heißt, sie werden ihre Hand an Jordanien legen. Und Vers 15, und der Herr wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Das ist das Nildelta gemeint. Und er wird seine Hand über den Strom, über den Nil, schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in 7 Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Da kommt also auch ein Gericht über Ägypten. Wir werden zu diesem Thema mehr hören in Jesaja 19. Da haben wir ein ganzes Kapitel über die Zukunft Ägyptens. Aber hier schon mal angedeutet, Gottes Eingreifen in Ägypten. In Jesaja 19 wird sogar von der Wiederkunft Christi in Ägypten gesprochen. Vers 1, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Nicht wahr? Wir wissen, er kommt auf dem Ölberg. Wir wissen, er kommt in Harmagedon. Vielleicht wissen wir auch, er kommt in Edom, Jesaja 63. Aber es gibt auch die Wiederkunft Jesu in Ägypten. Der Herr wird in mehreren Phasen erscheinen und alle seine Feinde besiegen. Vers 16, und so wird eine Straße sein von Assyrien her für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird. Wie eine Straße für Israel war, an dem Tag, da es aus dem Land Ägypten heraufzog. Gott wird also sein Volk eben auch aus Assyrien in der Endzeit zurückbringen, so wie er damals das Volk aus Ägypten unter Mose heimgeführt hatte. Und jetzt schauen wir uns kurz eine Präsentation an. Licht aus, bitte. Und zwar geht es speziell um Vers 11. Wir haben Verse 11 und 12 bereits gelesen. Da heißt es also, dass Gott sein Volk in der Endzeit holen wird aus Assyrien. Aber auch Shinear ist erwähnt. Nun, hier geht es um 2 Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben. Die Rückkehr der Juden aus dem Nord- und dem Südirak. Nicht wahr? Assyrien war ein Reich in der Antike, das sich zuweilen ausgedehnt hatte über den ganzen Nahen Osten. Aber das Kerngebiet war immer Nordirak mit den Städten Assur, Ninive. Shinear ist in der Bibel ein Ausdruck für das Gebiet im Süden des heutigen Irak. 1. Mose 11. Da war die Stadt Babel im Lande Shinear. Also Shinear ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Begriff Babylonien. Südirak bis etwas nördlich über Bagdad hinaus. Nun wird also hier gesagt in Jesaja 11, Gott wird die Juden, sein Volk, holen aus Assyrien und aus Shinear, das heißt, 1, aus dem Nord und 2, aus dem Südirak. Im 20. Jahrhundert gab es im Irak noch eine Gemeinschaft von etwa 150.000 Juden. Und diese Gemeinschaft geht zurück auf die Wegführung der Juden vor 2600 Jahren unter Nebukadnezar. Aber die waren also ununterbrochen in Babylon geblieben. Ich war natürlich nach der babylonischen Gefangenschaft gingen viele mit Zerubabel, dann mit Esra zurück ins Land, aber viele blieben. Aber in den Jahren 1941 und folgende verließ die gesamte jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Und zwar gab es im Jahr 1941 eine schreckliche Judenverfolgung im Irak. Viele wurden in Bagdad abgeschlachtet und dann begannen die Juden zu fliehen. Und in den 1950er Jahren gab es sogar die Erlaubnis, sie dürften ausziehen. Und das haben dann unzählige wahrgenommen. Und heute gibt es vielleicht so, je nach Schätzung, 20 bis 100 Juden noch Aber die gesamte Gemeinschaft ist ausgezogen aus Assyrien und Shinear. Ich bin dem nachgegangen, kann also genau belegen, in welchen Städten in Nordirak und Südirak die Juden gelebt haben. Und wirklich aus beiden Bereichen sind sie ausgezogen. Prophezeiung 3 und 4, Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Wir haben gelesen, sie werden heimgebracht werden aus Mitzrayim, manchmal übersetzt mit Ägypten, und aus Patros. Der geografische Begriff Patros entspricht dem hieroglyphen ägyptischen Wort Peteres, das so viel wie das Südland bedeutet. Es bezeichnet das Gebiet Oberägyptens, mit anderen Worten gesagt, das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Mitzrayim ist die im Hebräischen übliche Bezeichnung für Ägypten. Aber eben besonders für Unterägypten. Wenn die Wörter Mitzrayim und Patros als Paare im Text vorkommen, so wie in Jesaja 11, bezeichnen Mitzrayim insbesondere Unterägypten. Also unser Text sagt, Gott wird in der Endzeit die Juden aus Ober- und aus Unterägypten heimführen ins Land der Väter. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, und die Geschichte der ägyptischen Juden geht zurück bis in die Zeit vor Christi Geburt. Schon damals gab es eine große jüdische Gemeinschaft in Ägypten. Hatten ihren Wohnsitz hauptsächlich in Kairo und Alexandria. Aber dann auch in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benham, Mohala, Kubra und Tanta. Und ich habe dann nachgeforscht und gesehen, auch in Oberägypten gab es noch im 20. Jahrhundert jüdische Gemeinschaften in Fayum, Beni Suef, Minya, Assuan und Kana. Die Prophetie aus Jesaja 11,11 erfüllte sich, als ab 1948 praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen verließen. Sie ließen sowohl Mitzrayim, Unterägypten, als auch Patros, Oberägypten, hinter sich. In der Folge der Gründung des modernen Staates Israel, 14. Mai 1948, kam es im Land am Nil zu furchtbaren Judenverfolgungen mit Massakern, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Dies alles führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es nur noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Zur Hauptsache alte Menschen. Sie werden bald aussterben. Und es wird keine Juden mehr geben in Ägypten. Also so hat der Herr mit starker Hand in unserer Zeit die Juden aus Ägypten herausgeführt. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das Land, das aber die meisten ägyptischen Juden, Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Rückkehr aus dem Iran. Das ist nun die fünfte Prophetie. Im gleichen Vers, oder in den gleichen zwei Versen. Da heißt es doch, sie werden kommen aus Elam. Und als Ländername bezeichnet Elam eben ganz besonders das Reich im Südwesten des heutigen Iran. Dort war auch die Hauptstadt Susa, die alte Winterresidenz der Könige im persischen Weltreich. Und in Jesaja 21,2, da werden wir später noch drauf kommen, das ist eine erfüllte Prophetie über die Meder und Perser, die Babylonien erobern werden. Am Ende der babylonischen Gefangenschaft. Das hat sich ja schon längst erfüllt. 539 vor Christus. Aber in dem Text bezeichnet Elam die Perser. Also, Jesaja 11 sagt, die persischen Juden werden heimkehren. Das hat sich so erfüllt. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran oder Persien. In der Folge der islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Allein innerhalb der ersten Monate verließen 20.000 Juden den Iran. Ab 1948 Bis heute verließen insgesamt ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt immigrierten in unserer Zeitepoche etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel bereits endgültig ihre neue Heimat zu finden. Sechste Prophetie, Rückkehr aus Syrien. Wir haben gelesen, sie werden kommen aus Hamat. Hamat ist die Bezeichnung für die heutige Stadt Hama am Orontes in Syrien. Aber Hamat bezeichnet in der Bibel auch das einst von dieser Stadt beherrschte Land in Nordsyrien. Der Name Hamat in Jesaja 11,11 wird zusammen nur mit Ländern erwähnt. Und so ist klar, also auch hier ist Hamat nicht eine Stadt, sondern ein Land. Und so ist klar, es geht hier um die Heimkehr der Juden aus Syrien. In den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26 syrische Juden nach Israel zurück. Punkt 7. Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. In unserem Text haben wir gelesen, Gott wird sie holen aus Kusch. Kusch bezeichnet in der Bibel das Gebiet direkt südlich von Ägypten. Das wäre also der heutige Sudan. Und im weitergefassten Sinn auch Äthiopien. Im 20. Jahrhundert gab es grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen der Juden, der schwarzen Juden in Äthiopien. Ab 1977 wanderten unter sehr gefährlichen Umständen eine große Anzahl von Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. 4.300 äthiopische Juden wurden in geheimen Operationen aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen. Und dann in der Zeit von 1981 bis 1985 kam es zur Operation Moses. 11.000 Juden wurden aus dem Sudan, aus Kusch, ausgeflogen. Es gab dann Indiskretionen in den Medien. Dies führte zum vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt war damals empört. Die arabische Liga hat das verurteilt als einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Und trotzdem im Hintergrund verhandelte die USA geheim weiterhin mit Khartoum. Und so kam es dann zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt ca. 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. Also so dramatisch. Der Herr wird seine Hand ausstrecken und den Überrest heimführen. 1991 haben die eritreischen und tigrinischen Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Damals musste der äthiopische Herrscher Mengistu Haile Mariam fliehen. Und so kam es am 24. Mai zur Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Herkules C-130S-Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität zu erhöhen, hat man kurzerhand die Sitze aus den Flugzeugen entfernt, um wirklich füllen zu können. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge der El Al gleichzeitig in der Luft mit den schwarzen Juden aus Äthiopien. Und nun Prophetie 8, Rückkehr aus Europa. Nicht wahr? Wir haben in unserem Text gelesen, sie werden kommen von den Inseln des Meeres. Nun, das hebräische Wort für Inseln, Iyim, ist ein sehr spezielles Wort. Von der Wortwurzel her bedeutet Iyim eigentlich ein bewohntes Festland. Aber es bezeichnet eben auch Inseln. Und nun, die zwei der größten Hebraisten im 19. Jahrhundert, also Spezialisten für hebräische Sprachen, waren Keil und Delitzsch, die einen umfassenden Kommentar zum ganzen Alten Testament in vielen Bänden verfasst haben. Dort kann man nachlesen in Band 1, Seite 134, dass Iyim im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien bezeichnen. Darum wird auch in 1. Mose 10 in der Völkertafel berichtet, dass die Nachkommen von Japhet, die nach Europa ausgewandert sind, dass die eben sich verteilt haben auf den Inseln des Meeres, auf den Iyim. Aber das meint eben die europäischen Inseln und das europäische Festland. Iyim, kann man sagen, ist ein Fachausdruck im Alten Testament, geografischer Fachausdruck für Europa. Das wäre so mal ein Thema für sich, Europa in der Bibel. Aber wir kommen in Jesaja noch mehr darauf zurück. Zum Beispiel in Jesaja 49. Hochinteressant, was dort über die Iyim gesagt wird. Also, das heißt also, die Juden werden in der Endzeit aus Europa heimkehren. Nun, die fünfte Einwanderungswelle war die Welle 1932 bis 1938. Nach Hitlers Machtergreifung flohen ca. 250.000 Juden, vor allem aus Deutschland, nach Israel. Und dann kam die Aliyah B. So nennt man die sechste Einwanderungswelle. 1939 bis 1947, das war die Zeit der sogenannten illegalen Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges und kurz danach. Die Engländer haben die Juden hindern wollen, dass sie nicht in Massen zurückkehren, um den Muslimen zu gefallen. Und trotzdem haben es eben Tausende aus Europa geschafft, dennoch heimzukehren. 1948 bis 1964, als dann die Engländer endlich gegangen waren aus Palästina, der Staat Israel wurde gegründet, da kamen aus Polen 104.000 Juden. Tschechoslowakei 40.000, Rumänien 119.000, Bulgarien 37.000, Ungarn 14.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 3.000, aus Deutschland 9.000, aus der Schweiz 400, Italien 1.500, Frankreich 4.000, England 2.000, Belgien 1.000, Holland 1.000, Schweden 400, Spanien 400 und weil Iyim eben auch Kleinasien mit einschließt, die Türkei, heutige Türkei, ist zu erwähnen, auch 37.000 türkische Juden sind damals heimgewandert, heimgereist. Also schon eindrücklich. So zwei Verse und ein Volltreffer der Prophetie nach dem anderen. 8 Prophezeiungen. Erfüllt, ganz klar und eindrücklich erfüllt. Dramatisch erfüllt, nicht wahr? Und da sehen wir, das wird in Jesaja 11 direkt im Zusammenhang erzählt, dass dann der Herr Jesus eben herrschen wird in Gerechtigkeit über diese Erde und die Erkenntnis des Herrn die ganze Erde erfüllen wird. Das zeigt uns, in welcher Zeit wir leben. Wir leben wirklich in der Zeit, in der die allergrößten Umbrüche noch kommen werden und vor der Türe stehen. Jetzt machen wir wieder Licht. Jetzt geht es wieder traditionell weiter und nachher wieder nicht traditionell. Wir kommen jetzt zu Jesaja 12. Da finden wir ein Dankgebet der gläubigen Juden von diesem Drittel, der nach Sacharja 13, Vers 8 die große Drangsalszeit überleben wird. Zwei Drittel werden umkommen, wenn Syrien mit allen seinen Verbündeten das Land überrennen und verwüsten wird. Joel 2. Und dieser Überrest wird dann dem Messias begegnen, Sacharja 12, Vers 10, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen. Und dann heißt es in Jesaja 12, Vers 1, und an jenem Tag, also in jener endzeitlichen Epoche, Beyom, wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Gott wird diesen Überrest durch die große Drangsal hindurchführen. In Sacharja 13, 8 steht, wie Gold wird Gott sie ins Feuer bringen und läutern. Und da kommen sie zur Bekehrung. Und es ist ja oft so, dass Menschen durch Nöte, durch göttliche Zucht zur Bekehrung kommen. Natürlich möchte Gott auch durch seine Güte und Freundlichkeit Menschen zur Bekehrung leiten. Und viele können das so bezeugen, dass sie durch Gottes Güte, durch die Erkenntnis seiner Liebe zum Glauben gekommen sind. Aber viele können auch davon zeugen, dass sie durch schwere Erlebnisse und durch Krankheit zum Glauben gekommen sind. Und so wird Gott diesen Drittel aus Israel durch die Not hindurchführen und dann werden sie so beten. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. So werden sie beten. Nun, ein schönes Detail. Das Wort Heil heißt auf Hebräisch, es kommt hier zweimal vor, heißt auf Hebräisch Yeshua. Ich habe das hier auf Hebräisch aufgeschrieben. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das Wort Yeshua, ja? Das hebräische Wort für Jesus. Und man sieht eben grafisch, der letzte Buchstabe, ganz links, ein H, das ist bei Yeshua noch angehängt. Sonst ist es genau gleich geschrieben wie der Name Jesus. Ja? Das heißt also, in dem Wort Yeshua ist versteckt der Name Jesus enthalten. Im Alten Testament hat Gott den Namen, den wirklichen Eigennamen des Messias nie verraten. Gott hat viele Zusatznamen. Nicht wahr? Ich habe drei Vornamen, aber die meisten kennen nur einen. Und unser jüngster Sohn, der hat vier bekommen. Wir haben am Schluss alles, was wir noch wussten, angehängt, oder? Ja, und so heißt im Alten Testament der Messias Immanuel, Gott mit uns. Wunderbarer Berater, starker Gott, Friedenfürst, Ewigvater, Friedensfürst und so weiter und so fort. Aber der Name Jesus wurde nie verraten. Und wir werden dann später sehen in Jesaja 49, da sagt der Messias, der Herr hat meines Namens Erwähnung von Mutterleib an gemacht. Und erst in Verbindung mit der Empfängnis von Maria hat Gott Maria gegenüber den Namen Jesus geoffenbart und auch Josef gegenüber in Matthäus 1. Aber ganz versteckt ist er eigentlich grafisch enthalten in dem Wort Heil. Und wenn man das nun so übertragen liest, siehe, Gott ist mein Jesus. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, das ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige. Ja, Yahweh ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Jesus geworden. Dann wie die Fleischwerdung Gottes. Wunderbar, nicht wahr? Mit dem Licht des Neuen Testaments. Und dann kommt Vers 3. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tag, wie der Bejom, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, machet unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Solches werde kund auf der ganzen Erde, jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion. Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Also im tausendjährigen Reich werden sie mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Im Judentum hat man diesen Vers so vorweggenommen. Es gibt ja die sieben Feste des Herrn in 3. Mose 23, vom Passa bis zum Laubhüttenfest, nicht wahr? Und die haben alle eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Das Passa und das Erstlingsfest hat sich alles erfüllt im Zusammenhang mit dem Sterben des Herrn Jesus am Kreuz, als das wahre Passalam. Das Erstlingsfest, das war das Fest, das auf die Auferstehung hinwies, fiel genau auf den Tag nach dem Sabbat. Das war der Auferstehungstag. Und dann auch das Wochenfest oder Pfingstfest hat sich erfüllt, dann Apostelgeschichte 2, als die Gemeinde gegründet wurde und der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es fiel genau mit Pfingsten zusammen. Und dann kommt im Jahreskalender eine lange Pause der Feste. Und das entspricht dieser langen Pause der Zeit der Gemeinde. Und dann kommt im Tischri, ersten Tischri, das Fest des Schofarhalles, des Posaunenhalls. Den ganzen Tag wird in der Synagoge das Schofarhorn geblasen. Und das hat als Symbol die endzeitliche Aufweckung Israels. Und dann kommt der Yom Kippur, wo das ganze Volk seine Schuld erkennt. Das erfüllt sich dann, eben wenn der Herr Jesus kommt und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, Zacharja 12, und sie werden über ihn wehklagen. Das wird dann die Erfüllung des Yom Kippur, des Versöhnungstages sein. Und dann kommt das letzte Fest, und zwar das fröhlichste, das Laubhüttenfest. Dreimal sagt die Tora, dass man sich freuen soll. Und sogar ausdrücklich, man soll sich nur freuen. Und so weist das Laubhüttenfest also auf die Endzeit hin, wenn Gott alles zur Vollendung führen wird mit Israel. Und darum hat man im Judentum Jesaja 12 angewendet auf das Laubhüttenfest. Und an jeden Tag des Festes ging jeweils ein Priester mit der Volksmenge vom Tempelplatz runter, diese Treppe, die man ja jetzt wieder ausgegraben hat, ansatzweise. Die Treppe, die vom Tempelplatz runterführt bis zum Siloa-Teich. Da gingen sie runter bis zum Ritualbad Siloa und dort beim Ausgang des Hiskia-Tunnels, wo das Wasser von der Gihon-Quelle in die Stadt geführt worden war, dort hat er unter Jauchzen des Volkes ein goldenes Gefäß mit Wasser gefüllt und dann unter Jubel der Volksmenge ging der Priester wieder hinauf zum Tempelplatz, wurde dort mit silbernen Trompeten, Fanfaren empfangen und dann ging er zum Altar im inneren Vorhof und dort stand ein kleines Silbergefäß in einer Ecke des Altars, ein Gefäß, das unten einen Schlitz hatte. Und da leerte er das Wasser aus dem Siloa-Teich oben rein und das floss dann unten wieder heraus. Jeden Tag hat man dieses Wasserschöpfen gemacht. Und zwar eben abgeleitet von hier, Vers 3, und mit Wonne, also mit Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Sha'av heißt schöpfen. Und darum nennt man dieses Element des Laubhüttenfestes das Sho'eva, das Schöpfritual. Und übrigens steht ja in der Mehrzahl, aus den Quellen des Heils. Es war eben so, das hauptsächliche Wasser kam aus der Gihon-Quelle, aber es gab noch eine zweite Quelle dort unten bei Siloa und so haben sie effektiv Wasser aus den Quellen des Heils geschöpft. Und nun müssen wir uns vorstellen, wir sind in den 30er Jahren in Jerusalem, im zweiten Tempel, Hunderttausende von Leuten sind da und da wird wieder mit Freuden dieses Sho'eva-Ritual durchgeführt. Also Ritual tönt ein bisschen komisch, man kann ein anderes, besseres Wort verwenden. Also diese Sho'eva-Tradition, kann man sagen, durchgeführt. Und plötzlich hört man die laute Stimme eines Mannes. Es muss eine laute Stimme gewesen sein, denn dieser Mann hat an anderen Orten vor Zehntausenden von Leuten sprechen können. So wie Whitfield, ja? Der hat ja auch ohne Verstärker vor Zehntausenden sprechen können. Ein Mann ruft mit lauter Stimme, Johannes 7. Und in Johannes 7 geht es ja um das Laubhüttenfest, nicht wahr? Und da steht doch tatsächlich Folgendes. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, das war der siebte Tag des Laubhüttenfestes, der achte wird erst beschrieben in Kapitel 8. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus, Yeshua auf Hebräisch, ja? Und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich war wie das Gefäß und Menschen Ihr Körper wird ja verglichen in der Bibel mit Gefäßen, 2. Korinther 4 zum Beispiel. Das Wasser wurde oben reingegossen und dann kam es unten raus. Und der Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Er gibt dieses Wasser aus den Quellen des Heils. Wenn man sich bekehrt, bekommt man den Heiligen Geist. Nicht wahr? Vers 39, da erklärt Johannes, dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber am Pfingsten sollte es dann geschehen. Und so sagt der Herr Jesus, wer also kommt und trinkt, den Heiligen Geist bekommt, durch den Glauben an ihn, von dem werden dann Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Wasser, das unten rauskam aus diesem Gefäß. Ja, auch in Offenbarung 7 haben wir nochmals eine Anspielung auf dieses Fest. Dort sind wir gerade am Anfang des tausendjährigen Reiches, die unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, die sich bekehrt haben wird, die sich in der Drangsal bekehren wird, weil sie vorher noch nicht das Evangelium gehört hatten, vor der Entrückung, können die sich noch bekehren in der Drangsal, in der Zeit nach der Entrückung. Aber dann wird dort beschrieben, in Offenbarung 7, ab Vers 10, diese unzählbare Schar kommt mit Palmen zum Tempel. Und das hat man eben auch immer gemacht. Jeden Tag im Laubhüttenfest kamen alle Leute mit dem Palmenwedel. Und am Schluss heißt es in Offenbarung 7 von dieser unzählbaren Schar, ganz etwas Schönes. Und man überliest das leider so schnell. Dabei sind das Perlen. Ich war in Vers 15 steht, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist dann der Hesekiel-Tempel in der Endzeit in Jerusalem. Und in Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Also genau da wird gesagt, das Lamm wird sie leiten und führen zu Quellen, wieder in Mehrzahl, nicht zur Quelle, zu Quellen des Wassers des Lebens. Wie der Priester, der die Volksmenge nach Siloa führt und wieder hinauf. Ja, und dann haben wir eben im letzten Vers die Bemerkung, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Der Heilige Israels ist ein Name Gottes, typisch für Jesaja. Er kommt fast gleich oft vor im ersten Teil von Jesaja, bis Kapitel 39, und im zweiten Teil von Jesaja, 40 bis zum Schluss. Und es ist auch schön, die liberalen Theologen sagen, das seien verschiedene Schreiber. Aber es ist gerade so schön verteilt, ja? In der ersten Hälfte ist der typische Name der Heilige Israels und in der zweiten Hälfte. Gott selber, und zwar der menschgewordene Gott, Jesus, wird in Israel sein als König, als der Mann aus dem Stumpfe Isais und herrschen. Und jetzt kommt Jesaja 13. Ein neuer Teil. Nachdem Gott also in den ersten 12 Kapiteln besonders das jüdische Volk und die Stadt Jerusalem im Zentrum hatte, wird jetzt der Blick gerichtet auf die Völker rund um Israel herum. Und das Ganze beginnt mit Ausspruch über Babel, welchen Jesaja, der Sohn Amoz, geschaut hat. Im Skript kann man sehen, Prophetie über Babel. Hebräisch steht hier Babel. Dieses Wort Babel, Deutsch Babel, bezeichnet die Stadt Babel. Und die griechische Form für Babel ist Babylon. Ich weiß, manchmal hat man ein bisschen Verwirrung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Babel und Babylon? Gar kein Unterschied. Babel ist einfach Hebräisch, Babylon ist Griechisch. Und wichtig ist aber, beides kann bezeichnen sowohl die Stadt Babel, Babylon, im Südirak, oder das Land darum herum, das Land Shinear. Und auf Deutsch gibt es da eine Möglichkeit, das Land eindeutig zu bezeichnen, Babylonien. Aber wenn man in der Bibel liest, im Alten Testament hat man immer nur Babel im Grundtext. Und da muss der Leser entscheiden, ist jetzt gemeint die Stadt Babel, Babylon, oder das Land Babel, Babylon, Babylonien. Aber manchmal ist das eben in den Übersetzungen schon entschieden. Und das macht es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn man das weiß, kann man eben selber lesen und schauen, ist das wirklich die Stadt oder ist das eher das Land, das hier gemeint ist. Und nun ist ja wichtig, Babylon war ja die Wiege der Menschheit. Da war ja die Urgesellschaft nach der Sintflut beieinander. Und durch die Sprachenverwirrung wurde diese Urgesellschaft aufgesplittert und sie verteilten sich dann über die 5 Kontinente. Japhetiten gingen nach Europa, Hamiten nach Afrika und auch dann gab es die Ausbreitung in Asien bis dann hinüber in die neue Welt nach Amerika und auch natürlich bis nach Australien. Aber man kann sagen, Babylonien ist die Wiege der Menschheit. Und das erklärt, warum eben die Prophetie mit Babylonien beginnt. Es geht jetzt um die Völker der Welt, aber der Prophet beginnt mit Babylon, der Wiege der Menschheit. Er hebt ein Panier auf kahlen Berge, ruft ihnen zu mit lauter Stimme, schwingt die Hand, dass sie einziehen in die Tore der Edlen. Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorn, meine Stolzfrohlockenden. Horch, ein Getümmel auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, ein Getöse von Königreichen, versammelte Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert an Kriegsherren her, aus fernem Lande gekommene, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zu verderben. Jetzt kann man in den meisten Bibelkommentaren lesen, das bezieht sich auf die Eroberung Babylons durch die Meder und Perser im Jahr 539 vor Christus. Das war das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Und dann habe sich alles erfüllt. Auch zum Beispiel Vers 19. Und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden dort nicht lagern lassen. Das sei erfüllt. Ja, und was ist dann mit Al-Hilla? Das ist eine Stadt, gerade neben den Ruinen des alten Babylon. 215.000 Einwohner etwa. Das Gebiet war besiedelt und bewohnt durch alle Jahrhunderte hindurch. Das hat sich nie ereignet. Und wir werden gleich sehen, auch in der Parallelstelle Jeremia 50, 51, da geht es nicht nur um die Stadt, sondern geht es ganz ausdrücklich im Text ersichtlich um das Land, das so verwüstet wird, dass es in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden könnte. Aber der Südirak ist bewohnt bis heute. Das hat sich nicht damals erfüllt. Ich habe gesagt, Jesaja 21, das hat sich erfüllt. Wo es geht um Meder und Perser, die Babylon erobern werden. Aber damals wurde Babylon nicht einmal zerstört. Das war nur so ein kleiner Putsch. König Belsazar wurde durch einen Schwertstreich nach seiner letzten Party beseitigt und die Perser haben die Stadt übernommen. Die Priesterschaft von Babylon hat die Toren geöffnet. Die waren verbündet. Die Perser zogen ein. Und davor waren nur wenige Kriege gegen die babylonische Armee. Und schon hatten die das ganze Reich in der Tasche. So einfach geht es mit Leuten, die gerne Partys feiern. Ja, das meine ich echt so. Die werden zu Leichtgewichten. Im wahren Sinn des Wortes, zu leicht erfunden, sagt Daniel zu Belsazar in Daniel 6. Aber worauf bezieht sich das? Nun, wir machen dunkel. Es geht um den Untergang Babyloniens. Gemäß Jesaja 13 bis 14, geschrieben um 740 vor Christus, und Jeremia 50 bis 51, die Parallelstelle, geschrieben um 582 vor Christus. Ich habe bereits erklärt, Babel wird in Vers 1 erwähnt. Das könnte bedeuten die Stadt oder das Land. Und wir werden gleich sehen, es geht effektiv um das Land, das hier im Fokus der Prophetie steht. Nun, da müssen wir wissen, was bedeutet denn Babylonien? Das Kerngebiet Babylonien war im Altertum der Südirak, das Land Shinear, bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. Interessant ist, dass, wie wir hier auf dieser modernen Karte sehen, könnte man den Fokus ein bisschen schärfer stellen. Ist doch schöner so, oder? Also Babylonien entspricht heute eigentlich genau dem Gebiet der Schiiten im Irak. Das ist echt verpannt. Sieht man da orange, das ist das Schiitengebiet. Die Bibel spricht über Assyrien. Und das war eben das Kerngebiet, das sich im heutigen Nordirak, nördlich von Bagdad, befindet. Und wenn wir das vergleichen, haben wir da das Gebiet hier im Norden, das zusammenfällt mit dem Gebiet, mit dem Land der Sunniten. Das fällt zusammen mit dem absoluten Kerngebiet von Assyrien. Aber daneben gibt's noch etwas, ja? Blau. Das ist Medien. Ein Teil von Medien, das dann weitergegangen ist in der Antike bis in den Iran hinein. Das ist das heutige Kurdistan. Und die Kurden sind ja stolz darauf. Sie sagen, wir sind die Nachkommen der alten Meder. Ja, das alles spielt in der Bibel eine Rolle. Die Meder, Assyrien, Babylonien. Ein paar Gedanken noch zur Bedeutung Babyloniens. Das wissen wir alle. Der Irak hatte sich im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert als Bedrohung für die Sicherheit der Welt und ganz besonders als Bedrohung für die Sicherheit Israels herausgestellt. Ganz speziell im Zusammenhang mit Saddam Hussein. Aber dieses Gebiet ist eben, wie wir wissen, die Wiege der Zivilisation und gleichzeitig auch das Ursprungsland Israels. Denn von dort her kam ja Abraham aus Ur im Land der Chaldäer, das ist das gleiche wie Shinear, Babylonien. Ja, nach dem Turmbau von Babel wurde die erste Zivilisation danach aufgebaut in Sumerien. Das ist das Gebiet von Shinear, Babylonien. Hier die Zikkurat und die Königsgräber von Ur. Die Zikkurat, das war der Stufenturm zur Zeit von Abraham in Ur. Ja, also Babylonien ist die Wiege der Zivilisation mit dem Turmbau von Babel. Von hier kommen die Völker der Welt her. Und eben im Jahr 2111 vor Christus, nach strenger biblischer Chronologie, wurde Abraham da in Babylonien in Ur geboren. Der Stammvater des Volkes Israel. Kam von daher. Aber er musste auswandern. Er hat sich von der Götzenverehrung abgewendet und hat sich bekehrt zu dem einen wahren Gott. Und seine Nachkommen sollten im Land Kanaan wohnen und dort inmitten der Völker ein Zeugnis sein für den einen wahren Gott. Und darum durfte David, König David, im Jahr 1049 vor Christus Jerusalem zur Hauptstadt der Juden erheben. Das sollte das Zeugnis sein, ganz besonders für den einen Gott. Und darum baute er dort, das heißt dann, er hat es vorbereitet und sein Sohn hat dann den ersten Tempel aus Stein auf dem Berg Zion gebaut. Israel durfte nur einen Tempel haben als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden von alters her haben immer viele Tempel, weil sie an viele Götter glauben. Aber später kam die babylonische Gefangenschaft, weil die Nachkommen Abrahams sich von dem einen Gott abgewendet und den zahlreichen falschen Göttern der Nationen zugewendet hatten. Und so haben die Propheten vorausgesagt, wenn ihr von dem wahren Gott abfällt, wird das schwere Konsequenzen haben. Als Antwort auf diesen Götzendienst werdet ihr wieder zurückkehren nach Babylonien, ins Land der Götzen, da wo Abraham, euer Vater, herkam. Mose hatte schon in seiner Abschiedsrede am Ende der Wüstenwanderung, 1566 vor Christus, in 5. Mose 28, 36 gesagt, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Das hat sich erfüllt in der Wegführung nach Babylon. Im Jahr 609 fiel das assyrische Weltreich und Babylon war Nummer 1 der Welt. Bis Babylon selbst fiel, exakt 70 Jahre später. Und in dieser Zeit, nämlich von 606 bis 539, kamen die Juden in die Gefangenschaft nach Babylon. Da schließt sich der Kreis. Abraham ging aus Babylon weg, aber er verließ die Götzen, um dem wahren Gott zu dienen. Die Nachkommen fielen von dem einen Gott ab und dienten den Götzen und so kamen sie zurück nach Babylon. In Jeremia 25, 11 wird über diese 70 Jahre Babels gesprochen und diese Nationen rund um Israel her werden dem König von Babylonien dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babylonien und an seinem Volk seine Schuld heimsuchen. Wir sehen, Babylon hat alle Völker rund um Israel erobert. Und hier wird nicht gesagt, nirgends wird das gesagt, die Juden würden exakt 70 Jahre in Babel sein. Aber die Zeit Babels dauert 70 Jahre. Und so war es. Exakt. Nun, in den Jahren 606 bis 586 vor Christus haben die Babylonier den Judenstaat in Israel zerstört. Sie haben Jerusalem und den Salomonischen Tempel in Staub und Asche gelegt. Und so kamen die Juden nach Babylon. Ein Volk, das dem einen wahren Gott den Rücken kehrte, brauchte auch nicht mehr das Symbol für den einen Gott. Und darum ging der Salomo-Tempel unter. Hier sieht man noch Spuren, die man in den Ausgrabungen in Jerusalem gefunden hat, von diesem Krieg der Babylonier gegen Jerusalem. Babylon war in der Höhe seiner Herrlichkeit. Jerusalem, die Stadt Gottes am Boden. Damals wurde Psalm 137 gedichtet, als die Juden zwischen Euphrat und Tigris waren. An den Flüssen Babyloniens saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten, des Tempelberges. Und wie gesagt, im Jahr 539 vor Christus haben die Perser und Meder in wenigen Schlachten das babylonische Reich erobert, Stadt Babylon durch einen Putsch erobert, das habe ich alles schon erklärt. Und dann gab Kyros, der König von Persien, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder nach Hause gehen und den Tempel aufbauen. Esra 1, da gingen Zehntausende zurück. Wenn man die Männer, Frauen und Kinder rechnet, waren das etwa 200.000, die aus dem Irak, heutigen Irak, heimkehrten. Sie bauten den zweiten Tempel auf der Spur des ersten und sie wussten aus den Schriften des Alten Testaments, wir sind hier im Land und warten nun, bis der Messias kommt. Denn der würde nicht in Babylon geboren werden, sondern in Bethlehem, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Aber viele reiche Juden blieben in Babylonien, hatten schöne Häuser, wollten nicht mehr heim. So wie viele New Yorker Juden, ja, die haben auch schöne Häuser. Oder wenigstens teure. Und man wusste ja aus den Schriften von Daniel 9, dass der Messias kommen wird und wusste sogar wann. Konnte das berechnen bis auf das erste Jahrhundert nach Christi Geburt, gemäß unserer Rechnung. Und so wurde schließlich der Herr Jesus um die Zeitenwende in Bethlehem geboren. Er erfüllte über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament und er wurde im Jahr 32 nach Christus vor den Stadtmauern Jerusalems auf Golgatha gekreuzigt, verworfen von der Masse seines Volkes. Aber das hatten die Propheten alles vorausgesagt. Wir werden das in Jesaja noch sehr ausführlich sehen. Und dann kam es eben zu den Konsequenzen der Verwerfung. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem, den Tempel und in der Folge auch noch den jüdischen Staat. Das hatte Mose vorausgesagt in 3. Mose 26, 31. Gott spricht: Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde zum anderen Ende der Erde. Und das erfüllte sich erst ab dem Jahr 70. Darum gibt es Juden, gab es Juden auf allen 5 Kontinenten. Übrigens, wir hatten dort gelesen, Vers 36. Der Herr wird dich und den König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation wegführen. Das war die Zeit der Wegführung nach Babylon. Und damals hatten sie einen eigenen König. Aber dann im Jahr 70 hatten sie keinen König mehr. Und wurden über die ganze Welt zerstreut. Als die Römer in brutalen Kriegen im Jahr 70 und noch einmal im Jahr 135 nach Christus Jerusalem dem Erdboden gleich machten, da flohen mehr als 1 Million Juden nach Babylonien. Weil das ein Gebiet war außerhalb des Römischen Reiches. Und so konnten sie der weiteren Rache der Römer entgehen. Und deshalb wurde dann Babylonien in den folgenden Jahrhunderten das Zentrum des Weltjudentums. Die größten Rabbiner waren heute in Irak, also in Babylonien. Und darum nennt man auch das wichtigste theologische Werk des Judentums den babylonischen Talmud, wovon man hier eine Seite sieht. Das ist Masechet Midot, das Traktat über den Tempel. Wie erging es den Juden in Babylon? Im Jahr 581 nach Christus gab es Judenverfolgung in Babylonien und Persien. 634 kam es zur islamischen Eroberung Babyloniens. Kurz nach dem Tod von Muhammad kamen die Muslime aus Saudi-Arabien, haben alles erobert. Auch Babylonien. 800, 850, schwere Steuerbelastung, Einschränkung der Wohnfreiheit, Zwang zum Tragen eines gelben Zeichens an den Kleidern. Im Jahr 1000 schwere Unterdrückung, Strafsteuern. 1333 Zerstörung der Synagogen in Bagdad, viel Eigentum entwendet. Und in der Zeit der Türkenherrschaft über den Nahen Osten, 1750 bis 1830, da kam es in Babylonien zu schweren antijüdischen Maßnahmen. Und so flohen viele Juden weiter nach Persien und bis nach Indien. Und jetzt machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg, da haben die Alliierten, oder wie man sie nennt, die Entente-Mächte, das war speziell Frankreich und England, die haben das Osmanische Reich der Türken, das den ganzen Nahen Osten beherrschte, zusammengeschlagen. Und dann haben sie König Faisal den Ersten als Unterkönig unter englischer Herrschaft eingesetzt. Das ist der Faisal. Das war die Zeit, in der es noch 150.000 Juden im Irak gab. 1932 wurde der Irak gegründet. Keine lange Geschichte, ja? Also die können nicht so von Rütli, Schwur und so erzählen, ja, wie wir im Jahr 1291. 1932 wurde der Irak gegründet und wurde so unabhängig von England. 1933 bis 1939 war Rezi der Erste an der Macht. Ein übler Mann. Ja, GH, das ist die Umschrift für Rein im Arabischen. Darum sagt man nicht, der ehemalige UNO-Generalsekretär Butterus. Der hieß eben nicht Butterus Ghali, sondern Butterus Raeli. Da unten. Also Rezi der Erste. In dieser Zeit wurde Hitler populär im Irak. Und so kam es am 1. Juni 1941 zu einer Judenverfolgung und zu einem Massaker an den Juden in Bagdad. Man gründete eine zionistische Fluchtorganisation, die sollte helfen, dass alle irakischen Juden aus dem Land hinausgehen könnten. In der gleichen Zeit kam es in Nazi-Europa zur Vernichtung von 6,5 Millionen Juden. Man sieht diese Dramatik der Ereignisse. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar gerade, weil die zivilisierte Welt unter Schock war, als man die Konzentrationslager öffnete, kam es am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Ben-Gurion verkündigte übers Radio: Hier, Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und tatsächlich, Gott sagt in Hesekiel 36, 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Aber am 15. Mai 1948, in der Nacht von diesem Freitag auf den Schabbat, griff der Irak Israel an, um den Staat zu vernichten. Und zwar zusammen mit Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen wurde der Vernichtungskrieg eröffnet. Stell dir vor, wir sind gerade in der Zeit nach Nazi-Deutschland, nach Nazi-Europa. Aber nach einem Jahr überlebte Israel mit viel Verlusten und ging mit Landgewinn als Sieger hervor. Wir sehen also, der Herr Jesus kam ein erstes Mal vor 2000 Jahren. Und dann wurden die Juden zerstreut. Aber in der Endzeit soll der Messias ein zweites Mal kommen. Und in dieser Zeit, sagt die Bibel, sollen die Juden heimkehren, was seit 1882 geschieht. Und in der Zwischenzeit soll das Evangelium allen Nationen der Welt gepredigt werden, was bis heute nun geschehen ist. Es gibt keine Nation, die nicht erreicht worden wäre mit dem Evangelium. Nicht alle Völker, nicht alle Stämme, aber alle Nationen. So steht es in Matthäus 24. Und dann, wenn der Herr Jesus aber wiederkommt, wird er das tausendjährige messianische Reich aufrichten. Das müssen wir einfach wieder mal als Wiederholung vor Augen haben, um das Weitere zu verstehen. Die Endzeit ist also eine Periode von bereits über 128 Jahren, gemessen an der Rückkehr der Juden als grundsätzliches Kennzeichen des Endes. Und die Propheten haben viele Ereignisse vorausgesagt, nachweislich über 160, die sich schon erfüllt haben in dieser Zeit, seit 1882 bis heute. Und wenn wir nur Jesaja 13, 14 nehmen und Jeremia 50, 51, die Parallelstelle, dann können wir folgendes Bild von dieser Endzeit zeichnen. Die Juden kehren zurück in das Land der Väter. Sie werden fliehen aus Babylonien, geschehen von 1941 bis 1950. Aber die Bibel sagt, sie werden auch ausziehen, offiziell. Das geschehen von 1950 bis 1952. Und dann kam es wieder zur Flucht der Juden von 1992 bis 1991. Und dann waren fast alle draußen. Aber diese Stellen sprechen davon, dass es zu einer Zertrümmerung des Landes Babylonien kommen würde, was im Golfkrieg 1991 geschehen ist. Aber der Text sagt noch mehr. Es wird auch zu einer Eroberung des Landes Babylonien kommen. Das ist im Jahr 2003 geschehen. Aber es gibt immer noch mehr. Der Text spricht, es wird eine endgültige Verwüstung des Landes Babylonien geben und dann das Friedensreich des Messias. Und jetzt machen wir eine halbe Stunde wohlverdiente Pause und dann gehen wir so Punkt für Punkt durch und auch durch Jesaja 13, 14.